Hallo und herzlich willkommen zu Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren, also der Podcast, in dem wir EU-Themen verständlich erklären. Mein Name ist Amelie, ich sitze heute wieder hier mit meiner Kollegin Nele und wir haben aber auch wieder jemanden mit dabei und zwar...
Hallo, ich bin Annika, ich bin halt auch wieder dabei. Ich mache gerade mein Praktikum beim EEZ und bin darum, ja, halt auch dabei.
Und heute geht es um ein sehr schwieriges, aber auch ein wichtiges Thema. Wir sprechen vielleicht vorab eine kleine Triggerwarnung aus, weil unser Thema heute ist der Drogenkonsum in Europa.
Anlass dazu ist eine Studie über den europaweiten Drogenkonsum. Die Studie wird tatsächlich jedes Jahr von der EUDA, von der European Union Drug Agency, durchgeführt. Dabei werden dann verschiedene Abwasserproben aus insgesamt 115 europäischen Städten untersucht und eben auch verschiedene Drogenreste getestet. Am 18. März 2026 sind dann eben die Ergebnisse für letztes Jahr, also für 2025, veröffentlicht worden.
Und bei der Studie werden getestet Kokain, Cannabis, Ketamin, MDMA, Methamphetamine und Amphetamine. Jetzt weiß vielleicht nicht jeder mit den ganzen verschiedenen Begriffen und Substanzen etwas anzufangen. Darum wollen wir erstmal ein wenig über die Drogen sprechen und ein wenig darüber aufklären.
Kokain, also Koks, das ist eine wirklich stark wirkende Droge mit einem hohen Abhängigkeitspotenzial. Wirkt sehr schnell, die Dauer aber dafür relativ kurz. Der Rausch, der führt zu einem Anstieg der Glückshormone, Dopamin, Serotonin und auch Noradrenalin gehören, was Wachheit und auch Energieschübe auslöst. In Filmen wird das, glaube ich, auch oft gezeigt, gerade im Finanzwesen, im Finanzsektor, so ganz hohe Tiere werden in Filmen oft so dargestellt, Wolf of Wall Street zum Beispiel.
Musste ich auch gerade dran denken.
Ja, dass die sehr kokainabhängig sind, einfach weil sie dann auch so einen enormen Druck haben, Leistungsdruck haben und da auch wirklich sehr, sehr lange arbeiten müssen. Natürlich hat man auch eine gesteigerte Leistungsfähigkeit, wie schon erwähnt. Und Kokain gilt aber auch besonders als Statussymbol der Leistungsgesellschaft und ist, wie schon erwähnt, in Branchen wie Finanzen, Versicherungen oder auch Immobilien weit verbreitet. Was interessant ist das falsche Wort, aber was man immer so hört, wenn man zum Beispiel viel getrunken hat, also einen hohen Alkoholpegel hat, einen hohen Promillewert hat, und dann auch Kokain nimmt, dann ist ja dieser Promillewert wie, dein Körper kann das gar nicht mehr händigen,
so richtig
beides.
Händigen.
Dann bist du eigentlich wie nüchtern, weil halt das Kokain einmal komplett übernimmt.
Aber du bist ja eigentlich gar nicht nüchtern und trinkst dann weiter Alkohol und dann hast du halt, dass du dann doppelt toxische Sachen in dir hast, was dann sehr, sehr gefährlich werden kann.
Sieht man auch immer wieder, hört man leider auch immer wieder von, wenn berühmtere Persönlichkeiten, ich glaube Amy Winehouse damals auch.
Ja.
Kannst halt trinken bis zum Umfallen, dann wortwörtlich gesehen. Ja. Ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Genau, aus der gleichen Quelle wie Kokain wird auch die Droge Crack hergestellt. Kokain ist bekanntlich ein weißes Pulver, wird dieses mit Wasser und Natron gestreckt, entstehen halt kleine Crack-Brocken. Und Crack ist demnach günstiger, aber halt auch viel gefährlicher. Häufig hat man nach der Einnahme ein emotionales Down nach diesem Rausch. Es damit verbunden. Crack macht auch noch schneller abhängiger und ja, die Abwandlung von Kokain ist eher dann in ärmeren Verhältnissen auch verbreitet.
Gehen wir mal weiter zur nächsten Droge, die ja eigentlich, glaube ich, sehr weit verbreitet ist mittlerweile auch in Deutschland seit ihrer Legalisierung. Ihr könnt es euch denken, wir reden über Cannabis oder Hanf. Das ist ja grundsätzlich erstmal eine Pflanze, die man ja auch teilweise jetzt zu Hause auch legal anbauen kann. Bei der weiblichen Pflanze hat man dann eben mehrere Bestandteile, die den psychoaktiven Wirkstoff THC ausbilden. Und die Blüten und Blätter sind dann eben als Marihuana bekannt, während das Harz der Pflanze als Haschisch bezeichnet wird. Also das sind so ein bisschen diese Unterschiede, die es da halt gibt. THC hat eine beruhigende oder auch begeisternde Wirkung und wird auch häufig medizinisch verschrieben. Das kriegt man ja auch öfter mal mit, dass man das eben dann auch in Apotheken und sowas bekommen kann, wenn man das eben dann auch braucht. Und seit April 2024 ist Cannabis, ich hatte es vorhin erwähnt, in Deutschland auch teillegalisiert. Mit dem Ziel, den Handel zu kontrollieren und trotzdem wird weiterhin zum größten Teil tatsächlich schwarz gedealt. Also es ist eben immer noch dieser Schwarzmarkt vorhanden und Cannabis hat wie alle Drogen ein gewisses Suchtpotenzial. Das sollte auch allen, denke ich, bekannt sein, die sowas zu sich nehmen. Besonders vor allem bei jungen Menschen, bei denen eben das Gehirn auch noch nicht komplett ausgebildet ist.
Einmal kurz muss ich mal dazwischen grätschen. Ich finde, man merkt das auch sehr häufig, wenn junge Menschen wirklich über einen längeren Zeitraum Cannabis zu sich genommen haben, selbst wenn sie sie irgendwann damit aufhören, reden die viel, viel langsamer, müssen ganz doll überlegen. Also ich kann es nicht erklären, aber man merkt, wenn die wirklich viel gekifft haben in der Jugend, also über einen langen Zeitraum auch.
Genau, also ich glaube, die Regel ist auch so, wenn du vor deinem 25. Lebensjahr wirklich exzessiv viel Cannabis geraucht hast, dann hat man eben genau das, was du meintest, dass das Hirn dann eben in dieser Entwicklungsphase auch große Probleme einfach hat. Und genau, das ist eben vor allem für junge Menschen eine sehr, sehr große Gefahr. Aber die Chancen für eine tatsächliche THC-Überdosis beziehungsweise auch daran zu sterben, das ist tatsächlich sehr, sehr gering. Dass es überhaupt zu einer solchen Überdosis kommt, ist beim Rauchen oder halt beim Einatmen der Droge sehr unwahrscheinlich. Da Cannabis sehr schnell Wirkung zeigt, wird die Droge allerdings übers Essen zum Beispiel konsumiert, dann verzögert sich die Wirkung eben. Und das verstärkt das Ganze natürlich auch, weil man dann vielleicht zuerst denkt, oh, das wirkt gar nicht richtig, dann irgendwie noch was davon isst und dann kann es tatsächlich auch gefährlich werden. Wird das Gras zum Beispiel halt auch falsch dosiert oder isst man eben zu viel, weil man zum Beispiel unerfahren ist oder halt ungeduldig, kann das eben eine Überdosis durchaus verursachen, was allerdings in der Regel nicht unbedingt tödlich endet.
Was mir dazu aber einfällt, da gibt es immer ganz, ganz viele Videos auch von im Internet, wenn Leute das irgendwie verwenden und da, also das übers Essen konsumieren, in Brownies oder whatever. Da haben schon ganz oft die Tiere von denen davon gefressen.
Ja, und dann wird es auch richtig
dann gefährlich. Dann wird es richtig gefährlich. Also wenn die Tiere da rangehen, dann ganz anders als bei Menschen. Nee, nicht gut. Nee.
Ja, eine weitere Droge, die immer bekannter wird und immer mehr in den Umlauf kommt, ist Ketamin. Ketamin ist primär als Narkose- und Schmerzmittel gedacht. Ein Schmerzmittel von Pferden oder was
heute. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist Pferdebetäubungsmittel.
Ja. Die Einnahme löst ein dissoziatives Gefühl aus. Also man fühlt sich so ein bisschen, als ob der Körper vom Geist getrennt wäre und kann auch traumartige Halluzinationen auslösen. Diese Wirkung ist begleitet durch psychische Nebenwirkungen wie Angstzustände oder Panikattacken, aber kann auch körperliche Nebenwirkungen haben wie Übelkeit oder Schwindel. Die Wirkung tritt sehr schnell ein und eine Überdosis kann dem auch tödlich sein. Es kann aber auch zu einem sogenannten K-Hole führen. Ich weiß nicht, mir war das erst kein Begriff.
Ich habe das schon mal gehört, ja.
Das ist eine sehr tiefe, dissoziative Erfahrung, die eben durch starke Angst ausgelöst wird. Ich weiß gar nicht, wie man das sonst so genau beschreiben kann. Ich glaube.
Ja, ich habe nur mal von einer Person gehört, der das mal passiert ist und das klang ziemlich gruselig, weil die dann irgendwann auch gar nicht mehr wusste, wo die sich befindet. Also die war dann irgendwie allein in einem Wald und so ein Kram. Also das ist halt super gefährlich, wenn man dann ja auch nicht nur wegen einer Überdosis irgendwie gesundheitliche Schäden irgendwie von mit sich tragen kann, sondern halt auch einfach nicht mehr weiß, wo man ist. Keine Ahnung, verloren geht auf einer Party oder seine Freundin nicht mehr wiederfindet und dann eben da allein in so einem Angstzustand sitzt. Also da ist es wirklich, bei allen Drogen muss man da aufpassen, mit wem man das konsumiert, dass man das am besten gar nicht konsumiert, müssen wir, glaube ich, gar nicht dazu sagen. Aber ja, das vielleicht dazu.
Ich glaube, auch bei diesem K-Hole ist es so eine Sache, die erfährt man einmal und es ist gar nicht möglich für andere Leute, die das noch nicht erfahren haben, wirklich zu realisieren, wie sich das wirklich anfühlt.
Wobei ich sagen muss, ich finde persönlich, man merkt es den Leuten auch an, wenn die stark konsumieren und immer wieder konsumieren. Und man hört ja auch immer irgendwie irgendwelche Gruselgeschichten auch, die auch wirklich so passiert sind. Es gibt genügend Festivals, ich will jetzt keins namentlich nennen. Ich glaube, uns ist aber allen bewusst, welches wir meinen. Da sind schon die wildesten Sachen passiert. Und ich habe trotzdem gehört, dass die Leute nächstes Jahr wieder hingefahren sind und dasselbe wieder durchgezogen haben. Finde ich einfach nur unvernünftig, unverantwortlich. Allgemein der Konsum finde ich unverantwortlich. Und ich persönlich finde, man merkt es jeder Person an.
Ja, da merkt man auch auf jeden Fall, wie prägend so Erfahrungen sein können. Und das ist auch das Suchtpotenzial, dass man dann trotz negativer Erfahrungen immer noch das Bedürfnis hat, es nochmal zu machen. Ketamin ist eine von vielen Partydrogen und ist eben in der Techno- und Rave-Szene sehr beliebt und demnach auch bei vielen jungen Menschen. Und wie gesagt, sie wird immer größer.
Wir kommen aber mal weiter zu MDMA oder auch Ecstasy, also eine weitere synthetische und auch psychoaktive Partydroge. Die steigert das Wohlbefinden und auch die Kontaktfreudigkeit und löst ein Gefühl der Euphorie aus. MDMA wird tatsächlich aber auch in Therapien gegen posttraumatische Belastungsstörungen genutzt, in ganz, ganz harten Fällen. Wird dann, oder allgemein wird es halt meist als Pille konsumiert, wird wohl aber auch als Pulver konsumiert und löst dann Nebenwirkungen wie Dehydrierung oder Überhitzung aus. Ich glaube, auch vielen ein Begriff ist dieses, wenn die so anfangen zu beißen, so dieses dieses Klackern, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, merkst du auch den Leuten sofort an.
Ja, ich glaube, dasselbe auch bei vielen Drogen, auch bei Koks und so der Fall, dass dann einfach das Nervensystem so überfordert ist, dass du mit dem Kiefer dann halt so knirscht, weil der dieser ganze, Druck auf deinem Nervensystem irgendwo hin muss und dann fängt man an, mit dem Kiefer so zu knacken.
Ja, und bei Koks merkst du es auch, weil die dann einmal anfangen zu schniefen.
Genau,
immer
das
dieses
auch.
Immer Nase hochziehen, wir sind nicht alle erkältet, tatsächlich, Und so viel dazu. Und wenn der Rausch hier aufhört, dann folgt auch so ein sehr starkes, katerartiges Gefühl. Und genau auch deshalb hat diese Droge halt ein hohes Suchtpotenzial. Ne? Also ich glaube, vom Alkohol hatten wir alle schon mal einen Kater und wir wissen, wie schlecht es einem geht. Und man will dann aus diesem schlechten Loch auch eigentlich schnell wieder raus. Dieses katerartige Gefühl ist, glaube ich, noch viel
enormer. Ja, du hast halt auch so einen krassen emotionalen Kater.
Ja, du bist halt so richtig down. Ne? Und aus diesem krass hohen Down willst du halt so schnell wie möglich wieder raus.
Gehen wir mal weiter zur nächsten Gruppe von Drogen, und zwar Amphetamine sind auch eine Gruppe synthetischer, psychoaktiver Drogen, die auch leistungssteigernd und euphorisierend wirken. Der bekannteste Vertreter dabei ist wahrscheinlich die Droge Speed, eine auch häufig als Partydroge genutzte Substanz, die die Wachheit steigert und das Selbstbewusstsein auch erhöht. Körperliche Folgen vom Konsum von Speed sind zum Beispiel Herzrasen, ein erhöhter Blutdruck und auch Schlaflosigkeit. Speed hat eine sehr schnelle Toleranzentwicklung, was ein enormes Abhängigkeitspotenzial verursacht. Und langfristiger Konsum kann dann eben zu Gedächtnisproblemen führen, aber auch die Impulskontrolle stören und auch tatsächlich paranoide Störungen auslösen. Und manche Amphetamine werden dann auch zur Behandlung tatsächlich von ADHS benutzt. Also das ist jetzt so ein bisschen wieder diese Kehrseite der Medaille, weil man eben ja in leichten Dosierungen dann natürlich und unter ärztlicher Kontrolle, das ist ja auch dazu gesagt, das macht niemand einfach so, wenn man ADHS hat, sondern wirklich eben mit ärztlicher Begleitung, dass man da das eben auch irgendwie behandeln kann.
Wobei ich sagen muss, bei Cannabis verstehe ich die medizinische Wirkung irgendwo, warum man das zur Beruhigung quasi einnimmt. Bei ADHS bin ich mir unsicher, wie Speed da helfen soll.
Da hatte ich tatsächlich mal in Biologie oder was im Studium, irgendwo habe ich das mal aufgeschnappt. Also wenn eine Person, die kein ADHS hat, zum Beispiel auch Ritalin nimmt, wirkt das exakt im Körper so wie Koks. Also das dockt sich an dieselben Rezeptoren an und hat denselben chemischen Aufbau und geht eben an dieselben Synapsen und Neuronen im Hirn. Das bedeutet, wenn ich aber ADHS habe und Kokain nehme, hat das eben für die dieselbe Wirkung wie Ritalin und bringt die dann runter. Deswegen gibt es tatsächlich auch so in krass leistungsorientierten Studien.
Ja, wollte ich gerade sagen, Medizin, die nehmen Ritalin
ganz
oft,
zum Lernen.
Hört man, zum Lernen, genau, damit sie leistungsfähiger sind.
Genau, weil du da eben durch Rezepte auch dann, wird natürlich dann auch schwarz gedealt, Ritalin zum Beispiel. Und das ist eben, wissen eigentlich relativ wenige, dass Koks und Ritalin tatsächlich eine ähnliche chemische Struktur haben. Aber Ritalin natürlich rezeptpflichtig ist, verschrieben, das ist halt rein, da ist nichts noch gepanscht, das ist anders dosiert. Aber dadurch kann eben eine Droge wie Speed dann eben genutzt werden, um ADHS zu behandeln, weil das die Leute dann halt runterbringt. Interessanterweise.
Ich finde es auch richtig interessant, das wusste ich nicht. Aber wir gehen auf jeden Fall auf eine weitere Droge aus der Gruppe der Amphetamine ein, nämlich die Methamphetamine. Die sind vielleicht besser bekannt unter dem Begriff Crystal Meth. Beim Konsum wird dem Körper eine Gefahrensituation vorgetäuscht, was dann den Körper unter einen Dauerstress setzt. Kurzfristig unterdrückt die Droge dadurch die Müdigkeit, Hunger oder Schmerzempfinden und führt zu einer euphorischen Stimmung und einem gesteigerten einer gesteigerten Kontaktfreudigkeit und einem besseren sozialen Gefühl. Langfristig ist der Konsum allerdings mit sehr starken körperlichen und psychischen Schäden verbunden. Zahn-, Hirn- und Herzprobleme sind nicht ungewöhnlich unter Dauerkonsumenten. Ich meine, ich glaube, man sieht es auch in Dokumentationen, gerade über so soziale Brennpunkte und wirklich Armut oder Obdachlosigkeit, die mit Crystal-Meth-Konsum in Verbindung stehen. Das sieht man den Menschen dann auch häufig an. Auch psychische Schäden, wie gesagt, können ausgelöst werden, zum Beispiel Depressionen, Gedächtnisschwierigkeiten und Psychosen können durch Crystal Meth ausgelöst werden. Methamphetamine sind vergleichsweise billig herzustellen, da sie halt auch kaum gestreckt werden und oft sehr hoch dosiert sind, sind sie mit einem extrem hohen Suchtpotenzial verbunden. Und ähnlich wie Crack ist Crystal Meth in sozialen Brennpunkten eben mehr verbreitet, weil es so billig herzustellen und zu erwerben ist.
Jetzt wisst ihr so über ein paar einzelne Drogen schon ein bisschen besser Bescheid. Was ich vorab gerne nochmal sagen möchte, bevor wir uns die Ergebnisse der Studie auch jetzt gleich genauer anschauen, ist, wirklich nochmal, dass ich klar und deutlich aussprechen möchte, lasst die Finger davon.
Ja.
Und das bringt euch nur Probleme. Ich für meinen Teil werde auch nie verstehen, warum Leute sowas nehmen, warum sie da Lust haben, irgendwie sowas zu nehmen und dann auch häufiger. Es gibt da natürlich verschiedene Ansätze, ne? Sei es irgendwelche psychischen Belastungen, whatever. Da gibt es aber andere Wege. Also da kann man sich auch anders Hilfe suchen, anstatt jetzt irgendwie zu Drogen zu greifen. Auch gerade, wenn im Freundeskreis sowas verbreitet ist und man sich davon irgendwie verleiten lässt, auch was zu nehmen. Absolut fahrlässig, finde ich, ist dann auch der falsche Freundeskreis, wenn ihr sowas bei euch im Freundeskreis habt. Definitiv haltet euch dann von denen fern. Weil auch, ja, erstmal schädlich, erstmal auch unglaublich gefährlich, tödlich kann es auch enden. Ich finde aber auch, du merkst es den Leuten an. Also.
Ja, es kann natürlich einfach eine Persönlichkeitsveränderung geben.
Nicht
da
nur
ja
das, aber ja, ja. Du siehst es an der Haut. Die haben Ausschläge teilweise.
Ja, bei krassem Konsum, ja.
Ja, nicht nur, also auch schon bei leichterem Konsum. Du merkst es an der Haut einfach. Du merkst es an der Art und Weise, wie die Leute reden. Du merkst es auch irgendwie, wie sie denken. Ich habe das Gefühl, die sind dann komplett, gerade beim Cannabiskonsum nachher, merkst du es halt auch ganz extrem. Man merkt es den Leuten einfach an.
Ja.
Schon an Kleinigkeiten. Man sieht es an.
Ja, und ich glaube, es ist auch, wie du schon meintest, ja auch ein krasser Unterschied, ob das halt jetzt, ne, wenn man irgendwie krasse psychische Probleme hat oder dann aus einer sozial und ökonomisch schwierigen Situation kommt und einfach, ja, vielleicht auch gar keine Hilfe irgendwie bekommt, ist das eine. Aber wenn es halt, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur so als Partydroge verwendet wird und man da dann halt in so eine Abhängigkeit rutscht, ist das ja auch nochmal, ja, was anderes, als wenn einen die eigenen Lebensumstände da irgendwie vielleicht, ja, man da sozusagen
ja,
abrutscht.
Ja, du sagst, keine Hilfe bekommt, man bekommt schon Hilfe, also du kannst dir da auf jeden Fall Hilfe suchen, ne? Aber es ist halt erstmal eine Hürde, eine Hemmschwelle, die viele haben, dass sie das irgendwie nicht wollen, nicht können, sich schämen, aber Hilfe würde es immer geben in den Fällen.
Ja, ich will an der Stelle auch nochmal anmerken, wir kommen später noch zu Hilfsstellen und Anlaufstellen in Deutschland, wo ihr euch melden könnt, wo sich jeder melden kann, der Probleme hat, egal ob er mit dem Gedanken spielt, Drogen zu konsumieren, ob im Umfeld mit Gedanken gespielt wird oder ob schon Drogenkonsum irgendwie vorhanden ist oder, wie gesagt, Betroffene und Familie und Angehörige von Betroffenen.
Wir gehen jetzt aber mal ein bisschen weiter und zwar zu der angepriesenen Studie, über die wir am Anfang schon mal geredet haben. Und da schauen wir uns jetzt mal so ein bisschen die Ergebnisse dieser EUDA-Studie an, wo ja, um das kurz zu wiederholen, Drogenbestände im Abwasser von verschiedenen europäischen Städten untersucht wurden. Genau, und da haben wir mal diese Rankings mitgebracht. Genau, und auch ein bisschen Veränderungen und auch mal geschaut, was sind dann irgendwie auch Erklärungen dafür, warum das vielleicht in manchen Städten irgendwie mehr verbreitet ist. Genau, dann können wir eigentlich wir haben ja vorhin auch mit Kokain gestartet. Ne?
Ja.
Genau, können wir da ja vielleicht mal reingehen und das sind tatsächlich, also wir haben uns die Tabelle vorhin einmal kurz angeguckt, aber tatsächlich sind es nicht immer nur die Hauptstädte und die riesengroßen Städte, die eben da auf Platz 1
immer liegen. Ich sehe auch die Tabelle gerade zum ersten Mal und kann gerade so rüberschauen. Ja. Ich habe absichtlich mir vorher die Tabelle nicht angeguckt, ihr beide habt die ja schon vorher gesehen, ich habe sie mir absichtlich nicht angeguckt, ich habe nur ein bisschen vorab mal mitbekommen von ein, zwei Städten, aber Halleluja. Ey,
ja, also europaweit, wir haben das ein bisschen, oder Annika besser gesagt, hat das ein bisschen aufgedröselt, also einmal europaweit und dann deutschlandweit. Europaweit ist tatsächlich Bristol, also im Süden von Großbritannien, die Nummer 1 im Kokainkonsum.
Wundert mich jetzt, irgendwie nicht. Ist das nicht, nein, also ich meine das auch gar nicht witzig, aber wundert mich überhaupt nicht. Es gibt doch diesen Rock'n'Roll-Lifestyle und aus den früheren Jahren, wo irgendwelche Punk-Rock-Bands, berichtigt mich, wenn es falsch ist, aber war nicht Bristol auch so eine Musikerstadt?
Ja, also zumindest so in der Punkbewegung in den 1970ern war Bristol eigentlich relativ groß, von daher, ja, vielleicht kommt das irgendwie daher.
Weil
noch,
ich würde das vielleicht damit verbinden, weil klar haben wir am Anfang gesagt, Kokain ist so die Leistungsdroge und vielleicht im Finanzwesen und Versicherungen zu finden, aber wenn wir uns mal geschichtlich auch ein bisschen damit beschäftigen, wie auch viele Musikerinnen gestorben sind, sind die an einer Überdosis Kokain auch gestorben oder halt in Verbindung mit Alkohol. So, also vielleicht in der Musikszene ist jetzt nur eine These, die ich gerade hier ganz alleine aufstelle, nagelt mich darauf nicht fest, aber wäre jetzt mein Gedanke.
Ja, absolut. Ich meine, das ist ja auch dann, ja, ich meine, Südraum England ist jetzt auch nicht riesig, man hat wahrscheinlich auch den Bezug irgendwie zu anderen großen Städten, London, was auch immer. Ja, aber Bristol da tatsächlich auf Platz 1.
Ich wollte nur sagen, dass, ich weiß nicht, ob wir jetzt jede Stadt noch vorlesen werden, wollte ich noch einmal sagen, es sind von den Top 10 Städten in Europa beim Kokainkonsum sind 3 aus Spanien.
Ja.
Und das ist kein Wunder, denn Spanien gilt als Drogentor von Europa, ja. Aufgrund von seiner geografischen Position. Es ist sehr nah an Marokko, es hat sehr viel Küste. Gerade auch in Andalusien, eine sehr arme Region in Spanien, ist der Drogenhandel groß, weil eben sehr viel arbeitslos sind und dann häufig Drogenhandel auf dem Schwarzmarkt als Haupteinkommensquelle genutzt wird.
Das wird dann wahrscheinlich in Antwerpen auch ähnlich sein. Das ist nämlich der dritte Platz. Antwerpen hat ja also einen riesengroßen Umschlagshafen auch, einen der größten in ganz Belgien. Genau, von daher kann ich mir vorstellen, dass da eben dann auch das Einfalltor ist, weil dort eben viele Drogen dann umgeschlagen werden. Genau, ansonsten sind da eigentlich relativ große Städte noch dabei. Amsterdam, Brüssel, Zürich so als große europäische Städte, aber tja, tatsächlich hier unter den Top 10 in ganz Europa keine Deutschen dabei. Jetzt ist vielleicht die Frage, wie sieht's aus mit dem Ranking in Deutschland? Haben wir auf Platz 1 Frankfurt am Main. Ja, ich glaube, da hat man auch so ein bisschen das Klischee im Kopf, dass in Frankfurt noch einfach viele Drogen konsumiert werden.
Aber ja, ich glaube so.
Nicht unbedingt Kokain hätte ich da jetzt im Kopf. Nee, also es tut mir leid, das ist jetzt so sehr dieses Vorurteil, was man irgendwie hat, dass die da irgendwie sitzen mit Crystal Meth am Hauptbahnhof.
Ja, ich glaube, das gibt's ja wahrscheinlich auch, aber hier ist tatsächlich Kokain, dann, ja gut, Hamburg, Berlin, Stuttgart, Hannover, so, das sind die Top 5 in Deutschland, also die großen Städte.
Ich glaube vor allem Frankfurt, also ich muss sagen, ich glaube, ich war nicht so überrascht, auch bei Zürich zum Beispiel, was ja auch unter den Top 10 in Europa ist, weil das ist eben das, was vorhin angesprochen wurde mit den, ja, Finanzhauptstädten.
Ja, absolut.
Und den Zentren in Europa. Gut, ich meine, Europäische Zentralbank, und dann ist es wieder dieses Bild, was man hat von den ganzen
von den
Industrien.
Bankern, ja.
Genau, die Banker. Das ist halt irgendwo eine reiche Droge, ein Statussymbol.
Ja, und auch Stuttgart ist ja auch eine sehr reiche Stadt. So, das passt irgendwie schon ganz gut
ganz
in
genau.
das Bild. Ja. Jetzt kommen wir tatsächlich zur zweiten Droge, zu Cannabis. Und da wird es dann in Deutschland tatsächlich interessant.
Ich muss auch dazu sagen, das fällt mir auf immer öfter. Du gehst irgendwo lang, egal zu welcher Tageszeit, egal auch wo, in Rostock beispielsweise, auch egal wo in Rostock, egal zu welcher Tageszeit, es riecht immer mehr danach. Immer mehr. Das ist mir in der letzten Zeit richtig toll aufgefallen.
Ja, mir aber auch, ja, absolut. Aber jetzt bei Cannabis kann, glaube ich, Annika am besten was dazu sagen, weil ihre Heimatstadt zurzeit da hoch mit vertreten ist.
Ganz genau. Also wenn man sich das europaweite Ranking anschaut, dann ist auf Platz 1 Genf. Damit hätte ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Platz 2 Amsterdam, damit hätte man gerechnet. Platz 3 Erfurt, und ich studiere gerade in Erfurt, wohne jetzt seit 1,5 Jahren. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht warum. Also ich kann mir das bei bestem Willen nicht erklären. Also ja, wir haben ganz viele Studenten, wahrscheinlich auch sehr viele Kiffer, aber ich hätte Erfurt auch eher bei anderen Drogen gesehen.
Ja, aber anscheinend wird in Erfurt super viel gekifft. Also ja, auch in Deutschland logischerweise Platz 1. Danach dann eigentlich wieder die berühmten Großstädte Berlin, Hamburg, Nürnberg, Frankfurt. Da ist es jetzt weniger überraschend, aber dass Erfurt sich da eben so weit auf Platz 1 geschlagen hatte schon.
Wie random. Und ich gucke gerade nebenbei auf diese Liste und ich bin schockiert, was gleich noch kommt.
Ja, wir gehen nämlich weiter zu Amphetamine. Hatten wir vorhin auch erklärt, was es damit auf sich hat. Das ist eigentlich beim europäischen Ranking ist es ein bisschen anders aufgestellt. Also auch da hat man wieder die Niederlande viel mit dabei. Belgien ist auch wieder auf Platz 1, also Hasselt in Belgien. Aber vor allem spannend im deutschen Ranking ist nach Platz 1 Berlin tatsächlich Rostock, der Platz 2 mit dem meisten Konsum von Amphetaminen in ganz Deutschland. Und dann auch Magdeburg als weitere Stadt in Ostdeutschland und auch wieder Erfurt auf Platz 5.
Ja, das ist so dieses Phänomen von synthetischen Drogen. Die sind im Osten von Deutschland tendenziell mehr vertreten.
Wahrscheinlich, also, weil sie günstiger sind, ne? Hatten wir schon mal.
Ey, kurze Frage zwischendurch, ne? Ich sehe ja die Liste. Was ist in Erfurt los?
Ja. Erfurt kommt noch mal, noch zweimal tatsächlich.
Also Rostock kommt leider auch noch mal.
Ja, aber Erfurt.
Aber was ist in Erfurt los?
Hatte ich auch nicht auf dem Schirm.
Was ich jetzt noch mal zum europaweiten Ranking mit einführen wollte, ich finde es relativ auffällig, dass da sehr viele skandinavische Länder vertreten sind.
Stimmt, ja,
also Schweden, Norwegen, auch Dänemark ist in den Top 10 vertreten, wobei das ja so Länder sind, die eigentlich für sehr gute Lebensumstände bekannt sind. Das liegt zum Teil daran, dass halt ein sehr hoher gesellschaftlicher Leistungsdruck in der Gesellschaft oder in diesen Gesellschaften herrscht. Und auch, ich weiß nicht, ob, ich habe das jetzt auch sehr wahrgenommen, wenn ich mal in Skandinavien oder Norwegen besonders war, da ist es mit so persönlichem Kontakt und so sozialem Freiraum sehr streng genommen, oft in der Gesellschaft. Also die Leute finden ihren persönlichen Space schon sehr wichtig. Darum ist auch Speed, was so eine typische Droge halt, um soziale Ängste zu überwinden und sich kontaktfreudiger zu werden ist, wahrscheinlich sehr verbreitet. Das ist eine von den Ursachen dafür. Außerdem in Schweden, welches auch zweimal in den Top 10 vertreten ist, ist eine sehr restriktive Drogenpolitik. Ja. Also die zielen auch auf eine Null-Konsumgesellschaft an.
Ja, ich meine, beim Alkohol sind sie ja auch sehr hinterher. Das ist ja auch sehr, sehr teuer und hat der Staat ja auch ein Monopol drauf. Da sieht man ja schon, dass sie beim Alkohol im Gegensatz zu Deutschland jetzt sehr restriktiv sind und natürlich auch bei anderen Drogen. Ja. Schauen wir mal weiter zu Methamphetamin, also so zum Beispiel Crystal Meth. Ja, da haben wir tatsächlich sehr viel Tschechien dabei in dem europaweiten Ranking. Wahrscheinlich auch, weil das eben sehr viel in Tschechien hergestellt wird, kann ich mir vorstellen. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass es eben eine Droge ist, die sehr günstig, kostengünstig herzustellen ist und dadurch vielleicht auch eher in den in Osteuropa hergestellt wird. Genau, also die ersten 5 Plätze sind tatsächlich belegt mit tschechischen Städten und danach kommen direkt 2 ostdeutsche Städte europaweit, und zwar Chemnitz und auch wieder Erfurt und dann auch Dresden. Also Thüringen und Sachsen sind hier damit dabei.
Magdeburg ist auch weit
vorne. Ja.
Bei dem Methamphetamin, bei dem deutschen Ranking.
Ja, das hat auch eine sehr eindeutige Erklärung. Also wie du schon sagtest, in Tschechien wird tatsächlich der allergrößte Teil vom in Europa konsumierten Crystal Meth hergestellt. Einfach weil dort die Bedingungen dafür vergünstigt sind und es sowieso sehr günstig da zu bekommen ist. Demnach sind auch die angrenzenden Regionen und Länder stärker davon betroffen. Eben Ostdeutschland.
Ja. Macht Sinn.
Ja, genau. Und wenn wir uns dann da das Ranking anschauen, für die Städte in Deutschland, dann sind da ja wirklich Platz 1 bis 4 ostdeutsche Städte.
Ja.
Ich glaube, das liegt daran, dass nur 4 ostdeutsche Städte geguckt wurden. Naja, Rostock ist nicht dabei. Aber es grenzt auch nicht an Tschechien. Und Nürnberg ist dabei, was ja auch in der Nähe von Erfurt ist.
Wollte gerade sagen, also die haben dann ja auch die Nähe eben zu Tschechien. Aber ja, das ist irgendwie interessant, da mal zu gucken, wie eben, ja, wie diese Erklärungen vielleicht dafür gebracht werden können, warum eben in diesen Städten und Regionen Crystal Meth zum Beispiel so verbreitet ist. Ja, wollen wir weiter zur nächsten Droge gehen, oder?
Ja.
Ja, genau. Also da sind wir dann bei MDMA bzw. Ecstasy. Auch hier haben wir im europaweiten Ranking wieder einen großen Überhang an der Niederlande. Rotterdam, Utrecht, Eindhoven bilden die ersten 3 Plätze. Und auch hier nehme ich mal an, dass eben Rotterdam ist ja einer der größten europäischen Umschlagshäfen. Utrecht ist eine große Studentenstadt, Eindhoven auch. Genau, auch Antwerpen ist da wieder dabei.
Barcelona ist auch nicht weit weg.
Ja.
Was hatten wir gesagt, war das nicht auch ein bisschen in der Techno-Szene verbreiteter? Hat nicht Barcelona auch eine große Techno-Szene?
Ja, Barcelona zumindest ist es halt eine große Stadt mit sehr vielen jungen Menschen.
Ja, Annika zeigt schon mit dem Finger weiter drunter Berlin. Ja.
Passt irgendwie auch dazu. Paris ist da auch mit aufgelistet und Brüssel. Also hier auch wirklich die klassischen großen Städte und Hauptstädte. Und im deutschlandweiten Ranking sind es tatsächlich auch wieder die großen Städte, Berlin, Hamburg, Frankfurt.
Ey, da ist schon wieder Erfurt.
Und dann Erfurt auf Platz 4.
Annika, was ist da los?
Aber ich möchte erwähnen, Mainz in Rheinland-Pfalz hat sich sowohl bei MDMA als auch bei Amphetamin auch unter die Top 5 geschlichen. Also das nur mal kurz.
Also in Erfurt muss ich wirklich sagen, ich bin genauso schockiert wie beim Cannabis. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich weiß auch nicht, wo da so eine große Techno-Szene in Erfurt sein soll.
Das nicht schockiert,
oder? Nö. Habe ich fast schon gedacht, mir. Also, ist eine ostdeutsche Stadt.
Ja.
Das ist, also ich weiß nicht, wo da die ganzen Raver in Erfurt sind.
Genau. Und dann sind wir tatsächlich auch bei der letzten Droge angelangt. Das ist
hier war ich geschockt. Entschuldigung, ich schreie hier so rein, ne? Ich habe ja die Liste gar nicht so doll gesehen wie ihr. Ihr habt mir gestern was erzählt.
Ja. Also. Ja, Ketamin, europaweit haben wir wieder Bristol, hatten wir am Anfang beim Kokain schon mal. Genau, dann Amsterdam, Berlin, Eindhoven,
Mach mal bitte Deutschland.
Ja, ne, warte mal, nach der Reihe hier. So, dann haben wir nochmal Chemnitz da auch unter den Top 10. Ja, und dann deutschlandweit haben wir Berlin am Platz 1. Ja, gut, kann man sich denken. Dann Chemnitz, dann Rostock auf Platz 3.
Aber wundert's? Nein.
Wundert's? Nein.
Irgendwie also, leider nicht. Leider Gottes wundert's nicht.
Ja, also in Rostock wird tatsächlich deutschlandweit am drittmeisten Ketamin konsumiert. konsumiert. Genau, danach kommen dann Hamburg und Stuttgart als weitere Großstädte. Also man sieht auf jeden Fall, es ist ganz schön durchmischt auch. Also ja, von kleinen Städten über ländliche Regionen bis hin zu den großen Metropolen ist alles so ein bisschen dabei und verteilt.
Ich meine, alle Drogen sind gleich scheiße, ne?
Ja.
Wir reden hier von Pferdebetäubungsmittel.
Ja, das ist schon doll.
Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Pferdebetäubungsmittel.
Ich finde, an dem Thema oder an der Stelle ist es auch ein ganz guter Punkt, eine weitere Feststellung der Studie anzuführen, nämlich die Veränderung von dem Drogenkonsum. Die machen die Studie jährlich und beim Ketamin ist es wirklich, wirklich besorgniserregend. Also von 2024 auf 2025 gab es einen Anstieg von 41% im Ketaminkonsum. Auch stark gestiegen ist Kokain, das ist um 20% gestiegen. MDMA ist um 16% gesunken. Bei Methamphetamin und Amphetamin gibt es Anzeichen, dass es angestiegen ist, aber es ist nicht so super deutlich. Und der Konsum von Cannabis ist eben besonders bei jüngeren Leuten gestiegen, was auch, glaube ich, nicht überraschend ist. Aber wirklich die 41% Ketaminanstieg. Finde ich heftig.
Vielleicht auch noch eine andere Sache, die in der Studie aufgefallen ist. Und zwar kommt ein Land hier fast gar nicht vor, in dem eigentlich schon fast unauffällig wenige Drogen konsumiert werden. Und das ist tatsächlich Portugal, was ja so gar nicht zu der Theorie passt mit Spanien, Einfallstor für Drogen. Und ich meine, Portugal sitzt auf derselben Halbinsel mit. Aber tatsächlich, ja, kommt Portugal hier fast so gut wie gar nicht vor. Es hat zwar eine ähnliche geografische und auch sozial-ökonomische Lage und Voraussetzung wie Spanien, aber trotzdem eben wenig Drogenprobleme. Und in Portugal herrscht nämlich eine sehr, sehr offene Drogenpolitik und die meisten Drogen sind tatsächlich dort entkriminalisiert, also ein anderer Ansatz als zum Beispiel in Schweden, was wir vorhin besprochen haben. Das heißt nämlich, dass der Besitz in Portugal an sich keine Straftat ist, sondern lediglich eine Ordnungswidrigkeit. Der Handel damit ist natürlich trotzdem illegal, aber statt eben eine Strafe für die Konsumenten und Konsumentinnen auszugeben, wird dann eben stattdessen eine Suchttherapie angeordnet. Und seit der Einführung solcher Richtlinien, tatsächlich schon im Jahr 2001, also auch schon seit 25 Jahren machen die das so, ist der Drogenkonsum nicht nur einfach krass gesunken, sondern halt auch die Todesfälle, die eben mit Drogenkonsum einhergehen und logischerweise auch die Kriminalitätsrate in Zusammenhang mit Drogen.
Also ja, das ist schon Portugal jetzt gerade sehr sympathisch geworden.
Absolut.
Finde ich, ist ein Ansatz, der zeigt ja, dass es irgendwie funktioniert. Was ich mich frage, jetzt auch frage so an euch beide in die Runde, es gibt ja diese, gerade hier auch in der Nähe, gerade hier auch auf diesen Techno-Festivals, Stationen, wo du deine Drogen auf ihre Reinheit überprüfen lassen kannst. So, der Sinn dahinter ist ja, dass du dir nicht irgendwie total viel reinhaust, was, also Sachen mit drin hast, dass du nachher, weiß ich nicht, dir was passiert. Ich finde das aber trotzdem nicht den richtigen Ansatz. Das hat für mich so einen Beigeschmack von Verharmlosung.
Ja, also ich verstehe den Punkt, den du meinst. Ich glaube, die Leute werden es ja so oder so machen. Es ist wahrscheinlich eher die Frage dann anzusetzen, okay, warum konsumieren Leute überhaupt so viele Drogen?
Aber warte mal, das ist doch das Schlimme. Sie werden es so oder so machen und das ist allen bewusst. Warum geht man denn nicht einen anderen Ansatz?
Genau, meine ich ja. Also,
dass sie es gar nicht erst machen wollen, würden, so.
Genau, also das ist wahrscheinlich erstmal um das Symptom an sich, dass es nicht so viele, Überkonsumsachen kommt, weil eben man gestrecktes Zeug dann eben hat, so das erstmal zu bekämpfen, das testen zu lassen, okay, ist das eine, aber das, was du jetzt schon meintest, stimme ich voll zu, geht halt dieses Problem nicht im Grund an, um zu gucken, warum konsumieren Leute denn überhaupt so viele Drogen und wie kann man Leuten einfach anders helfen, davon auch wegzukommen und dann das nicht so zu sagen, okay, ja, mach das, aber nur, wenn es irgendwie cleanes Zeug ist, so, also absolut, ich verstehe, was du meinst, aber zum Beispiel Portugal hat ja auch jetzt einen sehr, sehr liberalen Ansatz und das scheint ja, wenn man den Statistiken jetzt folgt, gut zu funktionieren. Aber hatte ich ja vorhin gesagt, die geben halt auch eher den Hin zu Suchttherapie, anstatt die Leute halt einzubuchten. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich, ja, wirkt erstmal nach einem sehr, sehr ausgeklügelten und guten Ansatz.
Ich will ja gar nicht sagen, dass der Ansatz, dass man das prüfen lassen kann, auf die Reinheit irgendwie schlecht ist. Ich verstehe den Ansatz, ich verstehe die Idee dahinter. So. Für mich persönlich hat das nur so einen Beigeschmack von,
ja, verstehe ich,
mit dem ich irgendwie nicht so ganz konform bin, ich persönlich. aber ja, einfach nur.
Genau, wahrscheinlich ist es so erstmal der erste Step, um zu sagen, okay, sicherer Konsum, sich damit auseinanderzusetzen und dann vielleicht in den nächsten Jahren einfach andere Gesetze dafür zu schaffen und die Leute irgendwie auf einen anderen Weg zu bringen, dass sowas gar nicht erst notwendig ist. Aber gut, das ist in Deutschland ja auf jeden Fall noch ein großes Thema, wie wir jetzt gesehen haben, vor allem in Ostdeutschland, aber natürlich auch in großen Städten wie eben Berlin und Hamburg. Und vor allem, wenn man jetzt wieder beim Beispiel Frankfurt ist oder auch an den Hamburger Hauptbahnhof denkt, wenn natürlich Leute aufgrund ja, des Systems, in dem wir leben, keine Möglichkeit haben, irgendwie aus ihrer Zukunft was zu machen, vielleicht auf die schiefe Bahn gekommen sind und dann deswegen in so einem Drogensumpf landen und da einfach von allein nicht rauskommen, brauchen sie ja Anlaufstellen, um sich irgendwie helfen zu lassen und müssen da dann auch hingehen und so. Genau, das ist, glaube ich, noch ein ganz, ganz großer Weg, den die Politik da auch vor sich hat, eben diese Leute abzuholen und denen auch irgendwie Sicherheit zu geben, dass sie eben keine Drogen mehr nehmen müssen, genau, um da rauszukommen.
Ich denke auf jeden Fall auch, dass so eben Drogentestzentren, wie es jetzt zum Beispiel, also auf Techno-Festivals sowieso, aber auch in Drogen-Hotspots wie zum Beispiel Berlin in der Hauptstadt, die gibt es da dauerhaft an so verschiedenen Parks und wo sonst wirklich die schlimmen Stellen sind. Ich muss auch sagen, ich finde auch, dass es irgendwo eine gewisse, ja, Symptombekämpfung, das macht die Ursache nicht besser. Trotzdem würde ich sagen, ist auch ein starker Drogenkonsum, ist ja auch ein Symptom von etwas anderem. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich so ein gesamtgesellschaftliche Probleme, die da geklärt werden müssen, die da angepackt werden müssen. Das ist halt sehr schwer, diesen Wandel zu schaffen. Deshalb meine ich, ist zumindest, um erstmal die Drogentote zu verhindern und möglichst einzuschränken, finde ich, ist das erstmal ein logischer Ansatz.
Nochmal zu dem, was Nele vorher gesagt hatte. Ich habe gerade die Tage auch was gelesen. Es war jetzt auch in Rostock, dass Obdachlosen, hat jetzt nicht direkt was mit Drogenkonsum, das damit zu tun, dass denen geholfen wird durch irgendein Programm, dass sie erstmal eine Wohnung finden. Ja. Weil du halt in diesem Teufelskreis drin bist, ohne Wohnung kannst du irgendwie keine Arbeit finden,
genau, du kannst
ohne
ja nichts
Arbeit
machen, ne?
Hast du ja dementsprechend kein Geld und alles Mögliche. Und vorher war das irgendwie so, die müssen ja erstmal Geld haben, Arbeit finden, um überhaupt eine Wohnung bezahlen zu können. Das wurde jetzt irgendwie ein bisschen geändert. Finde ich, ist ein guter Ansatz, hilft wahrscheinlich auch vielen Leuten aus ihrem Drogenproblem vielleicht auch heraus, ist jetzt einfach mal weit gedacht. Ist mir jetzt nur dabei eingefallen, weil du meintest, dass es ja auch so ein Teufelskreis ist. Mhm. Ne? Und den muss man versuchen, anders zu durchbrechen, wie unser System das gerade versucht zu bekämpfen. Also wir merken ja, dass dieser Ansatz nicht so hilfreich ist, wie wir uns das wünschen würden. Und ich glaube, da gibt es andere Ansätze, die da weitaus mehr Verbesserung bringen würden.
Und zum Glück gibt es in Deutschland ganz viele Anlaufstellen, nicht nur für Obdachlosigkeit, sondern auch für Drogenhilfe. Da gibt es ganz viele, die entweder präventiv oder eben reaktiv helfen. Das Deutsche Rote Kreuz oder die Caritas, oder ich meine auch die Diakonie, bieten kostenlose Sucht- und Drogenberatungsstellen an. Das ist, wie wir vorhin schon gesagt haben, nicht nur für Betroffene und Konsumenten von Drogen, sondern auch eben für Angehörige, die helfen wollen und unterstützen wollen. Dann gibt es noch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die informiert zur Suchtprävention und bietet halt Weiterbildungsprogramme an, um sich darüber zu informieren und aufklären zu lassen. In vielen Krankenhäusern gibt es auch Drogennotdienste, die im Notfall helfen und die man bei Gefahr von Überdosis oder schlechten Trips oder sämtliche Gefahren, die durch Drogenkonsum auch langfristig entstehen, wo man sich dran wenden kann, die helfen auch beim Entzug und unterstützen während des Prozesses. Außerdem gibt es sämtliche Online-Programme und telefonische Beratungshotlines. Wir können in die Beschreibung auf jeden Fall deutschlandweite Nummern ranholen. Die meisten Drogendienste sind oft lokal oder halt in der Region drinne. Da gibt es deutschlandweit gesehen, glaube ich, nicht so viele einheitliche Anbieter. Darum auf jeden Fall einmal nachschauen im Internet, was ist in eurer Nähe, was gibt es, wo könnt ihr euch dran wenden, was ist bei euch vor Ort.
Ich glaube, damit haben wir jetzt auch dieses riesengroße Thema einmal, glaube ich, ganz gut zu Ende gebracht. Wird auch tatsächlich eine sehr lange Folge, aber ich finde, das ist auch völlig in Ordnung bei diesem sehr komplexen und großen Thema. Da muss man sich auch einfach mal Zeit für nehmen. Also, falls ihr da irgendwie noch Fragen zu habt oder wir können ja vielleicht auch so eine Anschlussfolge nochmal machen, was macht die Europäische Union vielleicht auch noch für Präventionsmaßnahmen, was gibt es da irgendwie für gesetzliche Regelungen, vielleicht die Länder auch nochmal in ihren Gesetzgebungen genauer betrachten. Ich glaube, das wird sich lohnen, da nochmal eine zweite Folge vielleicht draus zu machen. Genau, und ansonsten guck gern, wie Annika gerade schon meinte, nochmal in die Shownotes. Da werden wir noch ein paar Sachen verlinken. Ansonsten findet ihr dann natürlich unsere Social-Media-Accounts und natürlich unseren Internetauftritt. Schaut da auch gern mal vorbei. Und genau, dann hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge Götterfunken wieder. Vielleicht dann mit einem etwas leichteren Thema wieder. Aber dann wünschen wir euch noch eine schöne restliche Woche und bis zum nächsten Mal.
Ich bin erstmal geschockt von den Ergebnissen.
Amelie verdaut hier gerade noch die Tabelle, die wir vorgestellt
haben. Ja, ich muss erstmal noch die Tabelle verdauen. Ja, das waren toll. Sachen, mit denen habe ich nicht so gerechnet.
Ja.
Ja. Ich gebe nur noch mal mit, lasst die Finger von Drogen.
Ja, absolut.
Passt auf, in welche Freundeskreise ihr reinrutscht. Ja. Wenn ihr merkt, die konsumieren da irgendwie viel aus Gründen wie Langeweile oder weiß ich nicht, weil sie es lustig finden, Party machen, dann sind das keine Freunde. Es ist nicht witzig, es ist nicht cool.
Hinterfragt das einfach ganz genau.
Sehr kritisch, den Konsum, nicht nur den Konsum, auch eure Freundesgruppe dann. Ansonsten, wenn ihr aus, weiß ich nicht, Depression heraus oder anderen Krankheiten heraus da schon zugegriffen habt oder darüber überlegt habt, auch da gibt es Hilfemöglichkeiten. Ja, ich denke, dahingehend wird man eigentlich nicht alleine gelassen. Es ist natürlich eine Hemmschwelle irgendwann, wenn man vielleicht auch schon konsumiert hat, sich Hilfe zu suchen, aber niemand verurteilt euch. Also da seid ihr dann, glaube ich, in den besten Händen. Das ist, glaube ich, auch, ja, also es wird nicht verurteilt. Die Leute haben da ganz, ganz viel Verständnis für die verschiedensten Ursachen, wieso, weshalb, warum man damit angefangen hat und versuchen euch da rauszuhelfen. Bestmöglich.
Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mal.